ARD Sounds.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, durch ihre Arbeit zum Beispiel. Hier haben wir die Möglichkeit, sie besser kennenzulernen. Wie ticken sie eigentlich? Was hat sie zu der Person gemacht, als die wir sie heute kennen und schätzen? Und in dieser Folge ein Schauspieler, der irgendwie ein wirklich besonderer Mensch ist.
Talk mit Thees.
Ich stand sehr gerne im Mittelpunkt und ich habe auch immer gedacht, ich bin der Nabel der Welt und kann mir alles erlauben und wurde auch immer interessanterweise auch hofiert. Ich habe immer Straßenbahn gespielt und bin mit meinem Fahrrad immer sozusagen die Haltestellen abgefahren und habe mir auch so eine Nummer vorne dran geklebt und habe dann auch immer gehalten und geklingelt. Es gibt einem so viel Kraft, so viel Power. Und wir müssen auch nicht immer alles alleine schaffen und ich. Wir müssen zurückkehren zum Wir. Mir ist dann schon wichtig, dass man nicht genervt ist von mir. Das ist mir irgendwie wichtig, ja. Weil ich eben viele Menschen auch genervt habe. Ich habe sie auch unterhalten, ich habe sie auch verbunden, aber gleichzeitig war ich durchaus auch jemand, bis hin, dass Leute sich vor mir gefürchtet haben oder so.
Christian Friedl ist einer der herausragenden deutschen Schauspieler, die international große Beachtung finden. Seinen Durchbruch hat er damals in dem Oscar-nominierten Film Das Weiße Band. Da war er der Dorflehrer. Er hat den Hitler-Attentäter Georg Elser gespielt in Elsa. Er hätte die Welt verändert. Und in The Zone of Interest, da war er Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss. Dieser Film hat einen Oscar gewonnen. Und zuletzt haben ihn viele auch in The White Lotus gesehen. In der dritten Staffel, die in Thailand spielt, war er der Hotelmanager Fabian. Daneben ist Christian leidenschaftlicher Musiker. Seine Band Woods of Burnham integriert er sehr gerne in seine Theaterprojekte wie Hamlet oder Macbeth, die er unzählige Male schon auf diversen Bühnen gespielt hat. Und aus Macbeth kommt übrigens auch der Bandname, dieses Burnham, so heißt nämlich der Wald, Schauplatz einer verhängnisvollen Prophezeiung in diesem Stück. Diese Band war auch mit ihm 2025 auf der Bühne, als er zum ersten Mal den Deutschen Filmpreis moderiert hat, mit einem durchaus besonders herausfordernden Moment, über den wir gleich sprechen. Unser Anlass, uns zu treffen diesmal, war, dass er 2026 auch wieder moderiert, auch wieder mit der Band dort auf der Bühne steht. Und wir haben uns in Dresden getroffen, die Stadt, wo er seit vielen, vielen Jahren wohnt. Und er kam auch gerade von der Bandprobe für den Filmpreis. Die Probe fand um die Ecke statt. Er kam mit dem Fahrrad direkt angefahren. Und es war wieder eine ganz herzliche Begegnung. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der weniger Allüren vor sich herträgt als Christian Friedl. Wir sprechen außerdem über einige wunderbare Erinnerungen aus seiner Kindheit und Jugend in Magdeburg. Und wenn er erzählt, dass er früher zu viel Selbstbewusstsein hatte und auch andere genervt hat, dann wundert man sich, dass heute fast das Gegenteil der Fall ist. Ein ja eher zurückhaltender, unglaublich freundlicher, demütiger Mensch, so angenehm. Und wir sprechen auch darüber, wann denn dieser Wandel stattgefunden hat. Und was bedeutet es eigentlich, ein historisches Gesicht zu haben? Auch das wird ihm ja nachgesagt. Und wenn er eines hat, hat er vielleicht schon einmal geliebt? Es war wieder eine so richtig schöne Begegnung, richtig schöne Begegnung.
Ein Podcast von SWR 3.
Ja, ich freue mich riesig, Christian. Vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast.
Wir treffen uns in deiner Heimatstadt.
In Dresden,
ja,
absolut.
Die Stadt, die du so liebst.
Ich liebe Dresden. Ich mag Dresden sehr. Es ist eine sehr lebenswerte Stadt. Ich mag die Stadt, weil sie wirklich so, wenn du an der Elbe spazieren gehst, du merkst diesen Kontrast zwischen Altstadt und Neustadt und das merkst du auch hier in der Stadt. Und es gibt Ecken, wo du wunderbar für dich sein kannst, wo du direkt mit einem Fuß in der Natur bist. Du hast aber auch ein sehr urbanes, soziales Leben hier in der Neustadt. Das mag ich auch sehr, dort unterwegs zu sein. Also ich mag es sehr. Ich bin ja in Magdeburg groß geworden, aber ich würde jetzt nicht zurückziehen nach Magdeburg und habe mich seit Jahren für Dresden entschieden. Und ja, und ich freue mich sehr, dass du extra hergekommen bist. Das ist wirklich toll. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Hör mal, sehr gerne. Ja, und ich erlebe natürlich einen gut ausgeruhten Christian Friedl hier. Verstehst du gerade?
Das ist das Licht hier im Studio.
Da frisch aus dem Urlaub.
Frisch aus dem Urlaub.
Meine, du drehst ja ständig in irgendwelchen Urlaubsparadiesen. Wo warst du jetzt im Urlaub?
Ich habe gerade im Frühjahr in Indien gedreht, bis Anfang Mai ging das, glaube ich. Und jetzt war ich mit meiner Schwester und meiner Nichte in der Toskana.
Ah.
Und das war eine Reise, die wir meiner Schwester geschenkt haben. Und das war ein bisschen Quality Time mit dem engsten Kreis der Familie. Und das war sehr, sehr schön. Ich war das erste Mal in der Toskana und ich verstehe jetzt alle, die begeistert sind von dieser Gegend, von dem Essen, aber vor allen Dingen von dieser Gegend und in Florenz. Also so viel Kultur, das haben wir alles gar nicht geschafft. Ich muss da nochmal hin.
Es kann einen auch schnell erschlagen.
Es kann einen auch sehr erschlagen, aber es ist teilweise, gehst du da die Straßen, du guckst nach links und rechts und denkst, das ist einfach wie aus einem Gemälde oder, also du möchtest da überall langlaufen, du möchtest alles entdecken. Also es ist wirklich ganz, ganz toll.
Es gab ja mal den Begriff das Stendhal-Syndrom. Hast du das schon von gehört mal? War auch mal ein Theaterstück.
Ich habe davon mal gehört, aber...
Das in Angesicht von Kultur die Menschen damals umgefallen sind, teilweise ohnmächtig geworden sind. Und die beiden krassen Beispiele sind einmal Tristan und Isolde von Wagner, die Musik.
Ja.
Weil es einfach so schön und überwältigend war. Und das andere, der Anblick des Davids von Michelangelo in Florenz.
Ja.
Also gut, ich kann mir nicht vorstellen, da jetzt... Ja. Ohnmächtig zu werden, ja. Nur weil ich den anschaue. Aber vielleicht war es alleine der Penis, den man da sehen kann, der dafür gesorgt hat vor 200 Jahren, oder?
Gewissen Damen. Bei gewissen Menschen bestimmt. Der David ist ja da wirklich auch sehr omnipräsent. Also es gibt ja mehrere. Also vor dem Museum selbst steht er und auch oben auf dem Michelangelo-Platz, der wunderschöne Rundumblick der Stadt bietet. Und ganz oft habe ich mich selbst hören sagen, wow, ich muss dort nochmal hin und ich muss dann Zeit mitbringen, um dann wirklich auch diese wahnsinnige Kunstsammlung anzuschauen.
Oder drehen.
Oder drehen.
Du hast wahrscheinlich auch gedacht, wie Mist, wäre ich mal bei der Gladiator dabei gewesen.
Ja, warum ist mein Italienisch noch so schlecht?
Also, nee, es werden ja Hollywood-Filme gedreht. Also ob das nun Gladiator ist, Gladiator.
Stimmt,
oder,
absolut.
Ja, oder genau. Der englische Patient.
Ja,
auch
stimmt.
Da,
stimmt.
Alles so Oscar-Filme. Ja,
stimmt.
Ja. Alle in der Toskana.
Ich klopfe hier mal heimlich auf Holz.
Du Christian, oder einfach so einen schönen ZDF-Herzkinofilm für Sonntagabend 20.15 Uhr.
Da muss ich noch ein bisschen älter werden.
Die haben auch junge Schauspieler.
Die haben auch junge Schauspieler, das stimmt. Ja.
Ich muss dich kurz nach Magdeburg fragen.
Ja.
Du bist ja in Magdeburg aufgewachsen und ich glaube, dies ist mein Magdeburg-Jahr. Denn Magdeburg taucht ganz plötzlich permanent auf in meinem Leben. Also, zunächst mal Fußball, klar. Letztes Wochenende habe ich mitgefiebert. Gibt einen tollen Roman, Schwebende Lasten.
Ja.
Ich glaube, Cornelia Gröscher spielt in Magdeburg. Da habe ich erstmal die Locations alle nachgeguckt.
Habe ich schon zweimal verschenkt, den Roman.
Wunderschönes Buch. Ja. Wunderschön geschrieben, ganz toll. Ja, Milan Peschel wollte Intendant werden in Magdeburg jetzt mit zwei anderen. Hat aber nicht geklappt, habe ich letzte Woche dann erfahren.
Sehr schade.
Ja, Gustav, der Drummer von Tokyo Hotel, war bei Let's Dance. Verstehst du, im Juli gehe ich mir ein Musical angucken auf dem Domplatz vorne, Oklahoma. Rodgers and Hammerstein wird dieses Jahr gespielt. Ich habe Magdeburg all over the place.
Und Tokyo Hotel werden Wetten, dass moderieren, auch aus Magdeburg. Da wirst du mit denen wahrscheinlich auch nochmal sprechen. Und dann sind ja auch noch diese Wahlen im Herbst. Ja.
Und dann auch noch. Also Magdeburg ist wirklich da und ich werde es jetzt endlich mal kennenlernen dieses Jahr. Kennst du Gustav? Habt ihr miteinander Musik gemacht schon?
Leider nicht. Ich saß mal mit Bill zusammen im Flieger, aber ich habe dann nicht gesagt, guck mal, wie Bäder aus Magdeburg, wir sitzen hier. Das war ich zu schüchtern. So, aber... ich kenne die Jungs leider nicht. Nee. Noch nicht, wer weiß.
Ja. Auf der anderen Seite, also saßt ihr in der gleichen Reihe oder zwei Reihen hintereinander oder was?
Wir saßen sozusagen diagonal gegenüber.
Ah, diagonal.
Ja.
Nicht auf einer Ebene und so. Ja, okay, gut, dann verstehe ich das.
Ja.
Ansonsten kann man schon mal sagen Hallo.
Ja, oder? Und ich dachte mir auch, weil das war jetzt sozusagen ich kann es ja mal ganz kurz sagen, es ist jetzt nicht, dass die Leute denken, oh, jetzt ist aber abgehoben, aber ich bin da in einer besonderen Flugklasse gefahren, die ich nie fliege. Und es war so eine Ausnahme. Und genau bei dem Flug saß eben auch er da drin, der natürlich dort fliegt, weil er ist so eine Prominenz und er wurde auch dort angesprochen, musste Fotos machen, war super nett.
Es war nur einer von den beiden, es war nur einer,
genau. Und ich dachte mir nur, wie lustig ist das jetzt, dass hier zwei Magdeburger in der First Class sitzen und also das war irgendwie, aber ich dachte mir dann, er wird so belagert und ob ich da jetzt nochmal komme und sage, du hallo, weißt du, ich bin auch aus Magdeburg, ich glaube, das ist, aber vielleicht sollte ich es nächstes Mal einfach machen.
Ja, aber absolut, verstehst du, denn ich meine, der hätte sich total gefreut, der freut sich, man kennt ihn ja irgendwie als sehr kommunikativ, der freut sich immer, ich glaube, der freut sich auch, wenn er erkannt wird, auch das alleine schon und dann kommt natürlich jemand, der hier quasi Oscar nominiert war, Oscars gab es sogar für den Film, in dem du mitgespielt hast. Ja. Ja, also der hat auch Interesse, da mehr zu erfahren. Und vor allem aber hier, das Gemeinsame, ihr seid beides Musiker.
Ja,
verstehst du?
Ja,
und das
absolut.
Ist doch die Story.
Ja, total.
Zwei Magdeburger über den Wolken.
Es gibt ja viel, viel zu erzählen, absolut. Ja, total. Ja. Ja, ich bin dieses Mal nicht so schüchtern.
Sag mir bitte ganz kurz, weil ich deine Heimatstadt und die Stadt von Bild demnächst auch wirklich besser kennenlernen werde. Welche Erinnerung verbindest du heute mit deiner Kindheit? Also welches Bild kommt dir so als allererstes in den Kopf?
Also als allererstes muss ich wirklich sagen, mein Fahrrad. Weil ich habe immer Straßenbahn gespielt und bin mit meinem Fahrrad immer sozusagen die Haltestellen abgefahren und habe mir auch so eine Nummer vorne dran geklebt. Und habe dann auch immer gehalten und geklingelt. Und einmal bin ich bis nach in einen Bezirk gefahren, musste mit der Straßenbahn zurück. Und dann haben Patienten meines Vaters gesagt, wir haben ihren Sohn in der Straßenbahn gesehen. Das hat sich da sehr schnell rumgesprochen. Meine Eltern sich schon Sorgen gemacht. Und ich glaube, also neben dem Fahrrad, was jetzt wirklich so ein wirklich mich erinnert, wie gerne ich einfach draußen war und wie gerne ich Fahrrad gefahren bin. Und ist es aber auch vor allen Dingen das Kino, muss ich wirklich sagen, indem ich jeden Sonntag Filme geguckt habe um 9 und die Eisdiele Blume, wo wir dann um 11 mit Eis leckend den Film nachgespielt haben. Das ist so ein Ritual. Das sind so, ich merke sofort diese Gegend. Und es ist so traurig, wenn ich jetzt durch Magdeburg fahre und mit dem Fahrrad diese Gegenden abfahre, dass ich natürlich versuchen möchte, wieder dieses alte Gefühl, aber du kriegst es nicht. Es ist nicht mehr da, weil die Kindheit ist natürlich, ist nicht mehr, aber die Kindheit ist so schön gewesen, dass das so in meinem Herzen so drinne ist, aber.
Und sie ist gut aufgehoben in unserem Herzen.
Sie ist da am besten aufgehoben und das ist auch gut so. Und wir können sie auch nicht, wir sollten auch nicht versuchen, sie wieder zu reanimieren, weil es wird nie wieder so sein. Wir werden auch nie wieder so in dem Beschützten sein von unseren Eltern. Zumal meine Eltern ja beide nun leider nicht mehr da sind. Aber es wird nie wieder so sein. So. Und es ist auch Quatsch, die Vergangenheit immer wieder hochzuholen. Es ist toll, wenn es ein schöner Moment war, den du in deinem Herzen trägst und dann einfach weitergehst im Leben.
Hast du noch Familie in Magdeburg?
Meine Schwester lebt noch in Magdeburg.
Okay, das heißt, die besuchst du natürlich ab und zu und dann fährst du auch wirklich mit dem Fahrrad.
Genau, dann fahre ich auch wirklich mit Fahrrad. Manchmal komme ich wirklich mit Fahrrad in den Zug rein und dann fahre ich mit dem Fahrrad durch Magdeburg die ganzen Gegenden ab und so. Und besuche meine Eltern dann auf dem Friedhof und so weiter. Das klingt jetzt immer alles so traurig, aber das sind so Rituale, die aber dazugehören. Die gehören auch zum Leben dazu. Und das ist das, was für mich dann eben auch diese Stadt so ausmacht, dass das da eben die Geburtsstadt ist. Ja.
Ja. Was war der erste Film, den du gesehen hast in deinem Magdeburger Kino? Und ihr habt sie auch nachgespielt dann immer. Denn ich weiß, welches meiner ist.
Allerersten Film weiß ich nicht. Ich kann mich an unzählige Märchenfilme erinnern. Mhm. Unter anderem Der Hirsch mit dem goldenen Geweih. Das ist so ein, ich glaube, sowjetischer Märchenfilm gewesen mit Hexe Baba Yaga, die mit ihrem Haus dann in dem Wald und der... An die Story kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber es war auf jeden Fall gruselig und aufregend und toll, wie da plötzlich der Hirsch mit dem goldenen Geweih kommt und so. Das war ein Film, der sehr einprägsam war. Dann gab es noch Carola Huflattich, einen DDR-Film, und zwar Das Schulgespenst. Und die Hauptdarstellerin oder das Mädchen, was sozusagen auf das Schulgespenst trifft, das hieß eben Carola Huflattich. Und das wurde dann auch immer so gesungen.
Carola Huflattich?
Genau, daran kann ich mich noch sehr genau erinnern. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern an E.T. In einem übervollen Kino, es war schon Jahre nach dem Originalrelease, lief es dann auch mal im Osten. Und ich weiß, dass ich da reingehen durfte. Und ich saß Mitte, und das war so aufregend. Dieser Film war aufregend. Das volle Kino war aufregend. Diese Spannung im Kino, also das werde ich nicht vergessen. Das war wirklich, das war toll.
Warst du eigentlich ein selbstbewusstes Kind oder auch ein selbstbewusster Jugendlicher?
Zu selbstbewusst.
Ach wirklich?
Ja.
Wieso zu selbstbewusst?
Ja, ich stand sehr gerne im Mittelpunkt und ich habe auch immer gedacht, ich bin der Nabel der Welt und kann mir alles erlauben und wurde auch immer interessanterweise auch hofiert. Hofiert im Sinne von, meine Klassenlehrerin hat mich zu Rezitaturenwettstreit und dann stand ich immer im Mittelpunkt. Meine Biolehrerin hat gesagt, du kriegst die letzten 10 Minuten des Unterrichts und darfst die Leute unterhalten. Das war auch, glaube ich, eine pädagogische Maßnahme, bis mir nichts mehr einfiel und ich merkte, meine Horterzieherin hat mich nach vorne genommen, ich durfte vorlesen. Also ich durfte immer so, weil ich hatte so einen Unterhaltungsfaktor, den sie niedlich fanden. Und das habe ich natürlich schamlos ausgenutzt. Und das hat natürlich mein Selbstbewusstsein manchmal auch so gesteigert, dass es auch nicht mehr so gut war. So, ich bin sehr froh, dass ich ab der Schauspielschule demütiger, bodenständiger wurde.
In der Tat, also du bist ja jetzt wirklich so ganz zurückgenommen und total demütig und total bescheiden.
Ja, das ist mir auch manchmal peinlich. So, jetzt haben wir auch Proben für den Filmpreis gehabt und ich habe dann auch mal gesagt, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin da zu omnipräsent oder mache mich breit oder weil ich komme ja mit vielen Ideen und habe meine Band mit und mir ist dann schon wichtig, dass man nicht genervt ist von mir. Das ist mir irgendwie wichtig, ja. Weil ich eben viele Menschen auch genervt habe. Ich habe sie auch unterhalten, ich habe sie auch verbunden, aber gleichzeitig war ich durchaus auch jemand, bis hin, dass Leute sich vor mir gefürchtet haben oder
so. Also so Klassenkameraden und so.
Klassenkameraden oder auch in der Theatergruppe. So, weil natürlich, wenn du dann selber Regie führst und irgendwie denkst, du bist jetzt der Leiter des Theaterjugendclubs und du denkst, du hast halt eine Hybris, niemand stoppt dich. Und du kannst aber damit gar nicht umgehen, weil du gar nicht gelernt hast, weil du merkst aber, wie verführerisch das ist, in so einer Position zu sein. Und du kostest es natürlich aus. So, und bist kompromisslos. Das ist manchmal etwas, wo ich so denke, das hat manchmal etwas zutage gebracht in vielen Bereichen, was ich manchmal ein bisschen vermisse, das Neugierige vorpreschen mit großem Selbstbewusstsein. Aber es ist manchmal auch, hat es auch negative Sachen, die ich nicht vermisse oder die mir im Nachhinein auch leid tun. Okay.
Also du hast die Leitung der Gruppe an dich gerissen?
Ich habe das an mich gerissen. Also wir haben den irgendwann selbst geleitet. Wir haben keinen Theaterpädagogin gebraucht in unserem Wahrnehmung.
Also Jugendtheater war das da,
Jugendtheater, oder? Genau, im Theater. Das war ja sehr frisch, dass das aufkam. Jetzt ist das ja überall etabliert, Bürgerbühne. Menschen machen ihr eigenes Theater, sind wie integriert. Das finde ich auch großartig, aber das war damals sehr, sehr neu. Und ich weiß, dass wir das relativ schnell gemerkt haben, oh, das ist die Chance hier jetzt wirklich mitzuspielen und weg von den Statistenrollen, wo man nur mal ein Tablett über die Bühne bringt oder mal sagt, der Kurfürst ist da oder so. Also das war so unsere Chance, sichtbar zu sein und eben Sachen zu machen. Und wir waren da wirklich schamlos.
Ja. Jetzt sag ganz kurz, diese 10 Minuten, die du im Unterricht zum Ende des Unterrichts bekommen hast. Ja, das witzigerweise, wir hatten das Gleiche. Wir haben so eine Art Familien-Sitcom gespielt. Mhm. Erscheint mir komplett absurd heute. Ja. Wir bekamen 10 Minuten, ich glaube Freitag ab 12 Uhr, letzte Stunde, da bekamen wir 10, 15 Minuten und dann haben wir so eine Familienstory gespielt. Ja. Familie im Wohnzimmer und irgendwas passt. Für mich unvorstellbar, dass jemand so etwas macht und wie schlecht muss das gewesen sein. Was war es bei dir?
Ich habe auch Shows nachgespielt aus dem Fernsehen. Ich habe auch Wetten, dass oder was ich da gesehen habe, einfach nachgespielt. Hab dann auch, es gab auch so Spiele, wo man immer zwei stehen auf, man muss eine Frage beantworten und dann darf der oder diejenige, die richtig sind, weitergehen und wer eben am weitesten kommt von seinem ursprünglichen Platz ist. Und solche Spiele habe ich dann gemacht. Aber irgendwann ist mir nichts mehr eingefallen und da habe ich dann gemerkt, okay, das war der pädagogische Kniff, dass sie mich einfach ruhig stellen wollte, weil ich einfach sehr unruhig war und mich auch ganz oft gelangweilt habe, gerade im Bio.
Wie interessant, gerade im Bio, was dich heute besonders interessiert.
Ja.
Neben Astronomie und Geografie und Geologie.
Ja,
und
man
so.
Merkt erstmal, dass diese Fächer, die angeboten werden, eigentlich absolut spannend sind. Also ich finde zum Beispiel Geschichte ist so ein tolles Fach. Auch ich habe auch Mathe geliebt, ehrlich gesagt, weil es etwas mit Struktur zu tun hat. Aber das siehst du natürlich als Jugendlicher nicht. Und dann hast du Lehrer und Lehrerinnen, manche davon haben etwas, was dich gefangen nimmt und begeistern lässt. Und manche sind so langweilig und haben auch gar keine Autorität. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für jemanden, der zu selbstbewusst ist.
Warum bist du heute so anders?
Warum? Na, ich glaube, dass mich
wann ist das passiert?
Na, ich glaube, das ist in der Schauspielschule.
Okay.
Habe ich gelernt, dass es nur gemeinsam geht. Und dass bin sehr dankbar darüber, dass es eine Schauspielschule war, in der Falkenberg-Schule
in München,
die wirklich das Ensemble gepflegt hat, weil es beginnt immer jedes, wenn du dorthin kommst in der ersten Klasse, musst du die Weihnachtsfeier ausrichten und musst sie aber als Verband, als Klassenverband. Ich hoffe, das ist immer noch so. Ich fand das großartig und nur im Verband war es möglich, etwas zu schaffen, was alleine gar nicht möglich war. Und da zu merken, wie wichtig das Ensemble ist und wie wichtig das ist, dass du miteinander arbeitest und nicht nur für dich und gegeneinander, das war da die größte Lehre. Und da muss ich natürlich sagen, persönlich, in meiner Familiengeschichte, mein Vater ist ja relativ früh, als ich in der Schauspielschule war, gestorben, was auch so eine Parallele zum Beispiel zu einem der nominierten Filme, Ach, diese Lücke, da geht es auch um den Todesfall, es geht auch um die, mich hat dieser Film extrem berührt, weil er eben, es gab so einige Triggerpunkte, wo ich so merkte, das hat etwas mit meiner, auch mit meiner Geschichte, auch mit der Falkenberg und auch mit der Zeit zu tun. Du kommst das erste Mal weg von deiner Heimat, du bist in der Schauspielschule und dann passiert so etwas und du musst diesen Tod verarbeiten. Und also es ist so viel auf einmal und da fängst du plötzlich an, auch zu merken, was sind die wirklichen Probleme des Lebens und was ist wichtig. Und wichtig ist der Zusammenhalt und der wurde immer stärker, wichtiger, fing in der Familie an, dass wir immer mehr zusammengerückt sind nach dem Tod meines Vaters und geht im Theater weiter, wo du merkst, nur wenn ein starkes Ensemble auf der Bühne steht, dann wird etwas passieren, was auch die Leute unten erreicht. Und wenn einer oder eine ganz toll ist und dann sagen alle, und der Rest, dann nimmst du nicht so viel mit, wie du mitnehmen kannst von diesen Kunsterlebnissen.
Was habt ihr euch für die Weihnachtsfeier dort als Gemeinschaft ausgedacht?
Ich habe eine Oper komponiert. Ich mache es natürlich nicht drunter. Ich habe eine Weihnachtsoper, das lag in meinen Händen und habe die dann dirigiert und habe die auch inszeniert, sozusagen, dass das Ganze, die ganze Klasse und auch die Regiestudenten und Studentinnen haben das gespielt und ich habe das sozusagen dirigiert und die Musik mit meinem Keyboard aufgenommen und abgespielt. Das war sozusagen ein Part der Weihnachtsfeier, aber wir haben verschiedene Parts gemacht, alle Regiestudenten haben etwas gemacht und wir haben ein Riesenbuffet, eine Riesenparty. Also es war, wir haben die Aufgaben verteilt und ich glaube, die Klasse hat relativ schnell gemerkt, ich war damals kam noch aus diesem großen Selbstbewusstsein und war sehr mit großer Ambition angetreten. Es haben dann eben viele Leute mitgemacht. Eine Kommilitonin hat mir dann ein Orchester gebaut aus, ich weiß nicht, ob es aus Kastanien war oder aus so kleinen Figuren, was vor mir dann stand, was ich sozusagen dirigiert habe. Andere haben die Kostüme gemacht. Also es war, und da merktest du, wie toll das ist, einfach zusammen etwas zu machen. Ja.
Opa war auf Deutsch?
War auf Deutsch.
Ja. Nicht auf Italienisch?
Nein.
Du hast ja vorhin auch angedeutet, dein Italienisch ist ja nicht so gut.
Ich habe mal für Mario Adorf Italienisch singen können, den Song des Paten.
Wo war das?
Und zwar hat Mario Adorf 75 Jahre seinem Geburtstag und dann 50 Jahre Bühnenjubiläum gefeiert und ist damit getourt. Und das war, glaube ich, 2006, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und wir sind dann durch seine Städte, die ihm wichtig waren. Und wir waren Teil eines Ensembles, was ihn begleitet hat bei einer Bühnenshow, wo er Anekdoten aus seiner Vergangenheit erzählt hat. Und ich habe für ihn das Lied vom Paten gesungen.
Wie geht das?
Il nostro amore lo viviamo io e te, io e te. Ach Gott, Texte, ich vergesse sie dann immer, wenn die dann nicht mehr. Nessuno sa la verità, il nostro amore lo viviamo. Ja, irgendwie so. Und ich musste jetzt, als er gestorben ist, war ich sehr traurig. Wir hatten jetzt keinen Kontakt mehr, aber es war eine sehr schöne Tour. Es hat mich sehr geadelt, dass ich dabei sein durfte und dass ich habe es auch direkt für ihn gesungen, dieses Lied, weil er natürlich auch immer mit den italienischen Wurzeln und da musste ich dann zurückdenken, als jetzt auch die Trauerfeier war, wo ich nicht hingehen konnte und da kam ich mit dem Italienischen mal und da habe ich gemerkt, wie toll die italienische Sprache einfach für klassische Musik ist.
Für alles eigentlich. Schönste Sprache der Welt.
Ja, es ist also, ja, absolut.
Ich habe nicht viele Sachen in meinem Leben gelernt oder studiert, aber Italienisch war dabei.
Das ist toll.
Ich komme mit den Italienern nicht ganz so klar, weil ich sehr deutsch bin. Mhm. Ich freue mich wahnsinnig, wenn der Bus kommt wie es da auf dem Plan steht. Ja. Und es ist schon sehr viel Chaos manchmal, so im Alltag, gerade so im Süden. Ich war in Neapel. Die Sprache und die Landschaft, unschlagbar. Du hast es selbst ja gerade erlebt. Die Sprache, wirklich. Also das Schönste, was es auf der Welt gibt, finde ich. Unglaublich.
Ja, ist eine wunderschöne Sprache. Ja. Absolut.
Wie hieß deine Oper denn?
Wenn
sie auf Deutsch war?
Das war die Weihnachtsoper. Also Der Himmel stürzt ein hieß das Programm.
Ja.
Und die Weihnachtsoper hatte, glaube ich, sie hatte noch einen eigenen Namen. Es ging nämlich um das Christkind. Und irgendwas war geklaut und dann kam der Weihnachtsmann und hat irgendwie, also es war auf jeden Fall sehr, sehr, ich möchte es mal künstlerisch nennen, also es war, ja.
Also so 10, 15 Minuten lang.
Es war so eine, es war schon fast 40 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten. Es gibt noch die Aufnahme.
Die gibt's schon noch.
Also, also man kann, vielleicht muss man das mal wieder aufführen, vielleicht. Vielleicht auch genau unsere Klasse müsste das eigentlich nochmal aufführen. Eine gute Idee.
Das wäre eine richtig gute Idee.
Ja, das wäre wirklich eine tolle Idee. Vielleicht zu irgendeinem Jubiläum von unserem Studium.
Genau, macht ihr einmal das Residenztheater
voll? Mit einigen habe ich auch noch engen Kontakt. Also ich glaube, wären, glaube ich, auch alle dafür, könnte ich mir vorstellen.
Hör mal, du warst in Indien gerade und du hast einen krassen Actionfilm gedreht.
Ich habe einen krassen Actionfilm gedreht, über den ich natürlich überhaupt nicht reden darf. Aber ich kann sagen, das ist auf jeden Fall kein Bollywood-Film, sondern ein Hollywood-Film. Und ich spiele dort, vielleicht darf ich das schon verraten, aber es bleibt ja unter uns, den Bösewicht. Ja.
Also.
Und das war ein so toller Dreh, wie ich ihn lange nicht erlebt habe, weil er so, also Action zu drehen ist ja eigentlich wie, auch ein bisschen wie Ballett. Also es ist ja, du lernst deine Choreografie, du hast gewisse Abläufe, du arbeitest viel körperlicher, ich hatte dort auch manche Monologe und anspruchsvolle Szenen, aber größtenteils geht es doch eher um andere Sachen und das hat so viel Spaß gemacht. Ich war wieder hoch zu Ross, ich hatte Kämpfe, ich verrate schon viel zu viel.
Ist ja nichts, irgendjemand wird schon wissen, wo du jetzt gerade gedreht hast, also das ist doch kein Geheimnis.
Genau, nein, das ist, also ich durfte auch sagen, dass es in Indien ist und wenn man so ein bisschen recherchiert in den sozialen Netzwerken, weil wir haben auch an öffentlichen Plätzen gedreht, unter anderem in Jodhpur und da waren so viele Touristen, die haben alle gefilmt, es war ja nicht erlaubt zu überhaupt davon zu sprechen oder zu filmen oder Fotos zu machen. Wir hatten auch einen Secret Name für das Projekt und die haben da einfach Handy drauf gehalten und auch mitten in der Szene in unseren Kostümen und so, da haben wir auch gedacht, naja gut, manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn die Leute neugierig werden und denken, was wird denn da gedreht, was ist denn das?
Ja. Warst du vorher in Indien schon mal gewesen?
Nein, das war mein erstes Mal Indien und das war auch, ich möchte es nicht mit der Toskana vergleichen, es ist ja nochmal eine ganz andere Welt, aber es ist auf jeden Fall auch, also ich finde es ist so beglückend, dass du in dem Beruf nicht nur thematisch Sachen lernst und entdecken kannst und beschäftigen kannst, sondern dass du eben auch an Orte kommst, die jetzt nicht so ganz oben auf deiner Liste standen und dich dann mit der Kultur auseinandersetzt. Und das war also in Indien nochmal besonders herausfordernd, möchte ich sagen.
Was war herausfordernd?
Die Energie, die Überwältigung, im Guten wie im Schlechten.
Also die Lautstärke, die quasi gar nicht abschwillt, die Masse der Menschen.
Wir haben ja größtenteils in Mumbai gedreht und es war wirklich durchgängig Verkehr auf der Straße. Ich war im 21. Stock in dem Hotel und habe immer auf diese lebendige Ader geguckt, die nicht aufhörte. So, und du hörtest auch trotz der isolierten Fenster ein Hubkonzert, denn das ist ja auch wie so eine ganz eigene Sprache dort, wie sie miteinander kommunizieren über die Hupen. Und du denkst so, das würde hier in Deutschland, da überlegen wir uns, wenn wir mal hupen, aber das ist da schon eine Kommunikationsform. Und du siehst halt wirklich alles, du siehst Armut, du siehst Reichtum, du siehst Unmengen von Menschen. Ich hatte bei dem einen Drehort war ich 5,5 Stunden im Zug unterwegs und bin Zug gefahren durch Indien.
Also für den Dreh?
Für den Dreh.
Oder zum Dreh?
Zum Dreh.
Ach so, zum Dreh.
Mhm. Genau. Und war erschrocken über den Müll, und gleichzeitig fasziniert über eine wunderschöne Landschaft, über Gebäude, wie aus Tausend in einer Nacht. Also es ist ein so krasses, herausforderndes Land. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja Leute, die hassen das und wollen dann nicht wieder zurück. Ich vermisse es schon so ein bisschen.
Wirklich?
Ja, ich vermisse da etwas, weil ich finde zum Beispiel auch ganz toll, dass du Also dass du demütig wirst, auch weißt, wie reich wir eigentlich sind und wie privilegiert wir teilweise sind in gewissen Sachen. Oder zum Beispiel allein so eine Sache, dass du deine Zähne unter einem fließenden Wasserhahn putzen kannst. Dann kannst du das Wasser in den Mund nehmen. Du kannst sogar aus dem Wasserhahn trinken hier in Deutschland. Und dort musst du mit Flasche sozusagen, du musst aufpassen, ob du das Obst, was du auf dem Markt oder das Gemüse, wie ist das gewaschen, keine Eiswürfel. Also so, es fängt so in den kleinen Dingen an. Du merkst aber auch, dass die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, auch am Set, da waren ja teilweise bis zu 600 Menschen am Set. Das war teilweise überwältigend und krass. Und du hast auch gespürt, dieses Kastensystem, du hast auch gespürt, wie die Leute miteinander umgehen. Aber gleichzeitig hast du auch die Leute, die sich, wenn mal was war, aufgeregt haben, waren meistens Europäer. Also das war wirklich interessant. Aber
aufgeregt über Schlangen, wenn, dass man einfach nicht vorankam.
Ja, oder wenn du warten musstest oder irgendwas. Es war wirklich interessant, dass ich habe die Inder und Inderinnen jetzt nicht so erlebt beim sich aufregen. Und da merkst du auch, der Deutsche regt sich gerne auf, er echauffiert sich gerne. Ja. Probleme werden groß gemacht, wo du denkst, das sind in anderen Ländern die geringsten Probleme, sage ich mal. Ja.
Es war was Historisches? Was ihr gedreht habt?
Es war historisch, ja.
Zwar im modernen Mumbai gedreht, aber was Historisches, weil du ja hoch zu Ross warst.
Ich war hoch zu Ross und ein letzter Hinweis, ich hatte ein Schwert. Aber mehr sage ich nicht.
Ja. Und wir gehen weit zurück, wir gehen mehrere hundert Jahre zurück.
Ja, es war auf jeden Fall weit vor dem Zweiten Weltkrieg, ja.
Aber du hast ja auch, wie es ja immer heißt, dieses historische Gesicht. Wurdest du deshalb gecastet? Weil mittlerweile historisches Gesicht sozusagen in deiner Kartei steht.
Der Regisseur hat mich tatsächlich gecastet oder mir das Angebot unterbreitet, weil er so begeistert war von The Zone of Interest und aber auch von White Lotus. Diese Mischung fand er so spannend, dass er sagte, dass er wollte nämlich keinen Abziehbösewicht, wie man ihn kennt, sondern einen, den du nicht wirklich greifen kannst oder der überraschen kann. Und als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, ich weiß nicht, ob ich das bin, so, das, und, aber ich fand es dann toll, dass er bewusst gesagt hat, ich möchte aber, dass du das bist, weil die Möglichkeit besteht, dass du in der Rolle überraschen kannst. Und das fand ich dann unglaublich spannend.
Was ist ein historisches Gesicht? Was ist an deinem Gesicht? Du sitzt mir jetzt genau gegenüber. Was ist daran historisch? Also
ich glaube, es gibt manchmal Gesichter. Ich habe das, als wir das Weiße Band gedreht haben, und da hat ja Michael Haneke das auch gesagt zu mir. Und ich habe ja den Castingprozess, auch gerade was die Kinder angeht, ich hatte selbst meine Nichte, die jetzt auch Moderatorin ist bei Radio Energy in Sachsen.
Cool.
Also sozusagen eine Kollegin von dir.
Ja.
Und sie habe ich damals auch, hat ja auch so Lust gehabt zu schauspielen, und habe ich gesagt, du gehst auch mal zum Casting. Und sie war zum Beispiel, sie hat ein zu modernes Gesicht. Und es gibt manchmal so Gesichter, wo du die nicht vorstellen kannst, selbst wenn du die Haare machst, die haben etwas, ich kann das kaum beschreiben, aber die kannst du in gewisse historische Kontexte nicht wirklich setzen. In Hollywood teilweise interessiert das die Leute nicht so richtig, bei gewissen Serien, ne? Und du siehst ja auch oft gemachte Gesichter, sehr moderne, muskulöse Körper, wo du sagst, das war jetzt nicht so, aber so streng sehen die das da nicht. Aber ich glaube, so in so wirklichen historischen Kontexten, gerade im europäischen Kino, da ist, glaube ich, schon, wird schon geguckt, kann man sich die Person vorstellen in diesem historischen Kontext. Und ich scheine was in den Gesichtszügen zu haben, was man sich vor allen Dingen historisch gut vorstellen kann.
Chris, vielleicht was Weiches, so Runderes, also hast ja so sanfte, ja, Schwingungen in deinem Gesicht, ja?
Ja.
Nicht so nicht das Herbe, ja, sondern das so lieblich.
Obwohl das Herbe
weich
auch,
ist auch, ne?
Historisch, also wenn du jetzt etwas über die harte Arbeit auf dem Feld, das würde jetzt bei mir, dann müsste ich jetzt vielleicht nochmal abnehmen oder nochmal verhärmter aussehen, aber ich glaube so, das, aber klar, das, es ist manchmal etwas, das kann man nicht beschreiben, das ist dann so ein, ja, hat was Historisches. Du hast auch ein historisches Gesicht.
Wirklich?
Ja.
Nein. Aber, woran machst du das fest?
Ich könnte mir das auch vorstellen. Ja, ich kann mir, also es sind gewisse Gesichtszüge, okay, wo man sagt, das könnte man sich in gewissen, also, ja, mal gucken.
Hätte ich in euren Samurai-Film gepasst?
Vielleicht. aber Samurai?
Also Samurai offensichtlich dann doch nicht. Ja. wenn dein Gesicht quasi schon auch vor 200, 300, 400 Jahren hätte existieren können, so. Hast du schon mal gelebt?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich glaube...
Vielleicht hast du es nämlich mitgebracht.
Also man sagt ja, dass in uns, in unserer DNA ja sehr viel aus vergangenen Generationen abgespeichert ist, sozusagen, was weitergegeben wurde. Wie weit das jetzt zurückverfolgt werden kann. Ich habe mal mit einem Forscher zusammengearbeitet für ein Theaterstück, wo es eben um Genetik ging und auch um, wie weit das eigentlich in der DNA und was man eigentlich heute weiß, was in uns angelegt ist und das nicht nur von der Mutter und dem Vater, sondern weit. Und ich glaube, dass da etwas ist, was vielleicht in uns ist, wo man sagt, das hat schon mal existiert oder das war schon mal existent. Und wenn man jetzt weitergehen möchte und das glauben möchte, und ich finde es einen sehr schönen Gedanken, weil ich finde, natürlich, es gibt nichts Schlimmeres, als sich vorzustellen, dass wir nur jetzt existieren und dann war es das. Ich finde es eigentlich einen schönen Gedanken, wenn man sagt, das ist irgendeine Energie oder irgendetwas, was schon mal war und das fließt jetzt wieder ein oder in einer neuen Kombination ist das jetzt im Jetzt-Zustand und wer weiß, was in 100, 200 Jahren ist und wer weiß, was vorher war.
Hast du denn aber schon mal etwas erlebt oder auch das Gefühl gehabt, dass das tatsächlich zutreffend sein könnte? Ich habe bei mir einfach das Gefühl, historisches Gesicht hin oder her, ich existiere nur jetzt und das wird es dann auch gewesen sein.
Nee, ich hatte einmal einen Traum oder es war kein wirklicher Traum, es war wie so eine Erinnerung, an die ich als Kind so, also ich war mir sicher, dass das passiert ist. Und zwar war ich im Haus meiner Großeltern und ihr Hund kam aus dem Keller. Und ich war auf dem Arm meiner Großmutter und sie machte die Tür auf und in dem Briefkasten vor ihrer Tür waren Vögel eingenistet und die hat sie freigelassen aus diesem Briefkasten und dann sind sie so weg. Und das war so lebendig, diese Erinnerung, dass ich das meiner Großmutter erzählte und sie sagte, das kann nicht sein, weil der Hund ist schon lange tot. Den hatten wir bevor du und es gab mal ein Vogelnest, aber das war 10 Jahre bevor deiner Geburt oder so. Und da dachte ich, und das fand ich sehr, sehr gruselig, weil es war so in mir gespeichert. Entweder hat meine Großmutter diese Geschichte so plastisch erzählt, dass ich das so abgespeichert hatte und mit meiner Fantasie vermischt habe. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, war da was? Irgend schon mal mit einer anderen Familie? Oder also ja, das war so eine Geschichte, die mir sofort einfallen würde, wenn es um etwas geht, wo man sagt, da war was.
Du bist offen auf jeden Fall. Du bist auch empfänglich für diese Energien, die uns vielleicht begegnen, aber viele von uns kriegen sie wahrscheinlich gar nicht mit.
Ich bin empfänglich, weil ich würde so gerne mal, wenn es Geister gibt oder so, würde gerne mal einen treffen. Also ich habe da keine Angst vor, weil ich so denke, dann würde das beweisen, dass es dann doch noch etwas gibt, was, aber ich merke, dass ich dann doch zu doller Realist bin, dass ich so denke, ich brauche die Beweise, ich brauche Fakten. Aber der Gedanke an etwas und auch, ich guck mir zum Beispiel, ich interessiere mich sehr für Astronomie, ich interessiere mich sehr für Archäologie, für Geschichte und vor allen Dingen für all die Sachen, wo ganz viele Fragezeichen sind und selbst die Unendlichkeit, wenn man darüber nachdenkt, das sind alles Dinge, wo ich so denke, das ist so, das gibt mir eher eine Ruhe, weil es so toll ist, es gibt so viel, was wir nicht wissen und das heißt, dass es so viel gibt, was auch existent sein könnte.
Yeah. There are more things between heaven and earth that we can dream of.
Genau.
Du kannst es
wo
auf
wir
Deutsch
wieder beim Hamlet
Fall.
Sind. Also, genau. Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Horatio. Genau. Ja.
So, das ist eine deiner Paraderollen natürlich, der Hamlet. Und da geht es ja auch um das Angst vor dem Nichtwissen, was da kommt. Also,
und dass uns das aufhält, anstatt uns dem hinzugeben und zu sagen, vielleicht gibt es da etwas.
Ja.
Ja.
Hat diese Rolle des Hamlet, die du ja so oft gespielt hast, John, hat die etwas in dir verändert?
Ich glaube, ich habe mich mit ihm, mit der Rolle verändert, kann man vielleicht sagen. Also, dass sich, wenn du ein Stück so lange spielst, seit 14 Jahren, jetzt fast 180 Vorstellungen und was alles in diesen 14 Jahren passiert ist, das fließt mit ein und du merkst dann plötzlich, also so zum Beispiel Sein oder Nichtsein, dieser Monolog, wo es darum geht, dass man über den Tod nachdenkt und was wie nicht wissen, weil niemand zurückgekehrt ist, um uns zu sagen, was denn nach dem Tod passiert. Viele dieser Sätze verändern sich und du merkst, dass dadurch du realisierst, dass auch du dich verändert hast in diesen 14 Jahren. Und das ist, glaube ich, so ein gemeinsamer Weg, den man geht, manchmal durch die Augen und durch die Sprache Shakespeares.
Dein erster Hamlet war dann komplett anders als der aktuelle Hamlet, ne?
Absolut. Und ich glaube auch noch...
Was ist der krasseste Unterschied? Denn ich muss immer daran denken, also ich habe mal Ralph Fiennes gesehen als Hamlet. Mhm. Und er kam vorne an die Bühne und sagte nur einfach, to be or not to be, whether it is noble in the mind, to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the civil. Und der ist da so, also ich sag dir gleich, warum ich das zufällig kenne. Mhm. Und der ist da so durchgehetzt, null Gefühl. Ich habe überhaupt nichts gespürt. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht der da? Mhm. Warum macht der das so?
Ja.
Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ganz komisch.
In England ist die Tradition, gerade bei Shakespeare, auch ganz oft so ein Handwerk. Und die Sprache, wie man sie spricht, es ist so, wir Deutschen haben das große Geschenk der verschiedenen Übersetzungen, modernere Übersetzungen, verschiedene sprachlichen Zugänge zu diesem Text. Und wir gehen anders vielleicht manchmal an, wie wir mit der Sprache umgehen. Und ich glaube, dadurch gibt es vielleicht ein anderes Bewusstsein. Vielleicht stelle ich mal als These in den Raum. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall ist der Hamlet von damals ganz anders als jetzt. Und ich glaube, er ist jetzt vielleicht viel tiefer, durchdrungener und vielleicht auch freier in vielen Momenten.
Mhm. Aber da fragt man sich natürlich immer, was heißt das? Er ist freier. Ich stehe auf der Bühne und mein Hamlet ist freier.
Vor 14 Jahren war Hamlet für mich an einem Punkt, wo ich merkte, da hat sich in meinem Berufsleben einiges verändert. Das Weiße Band kam, ich habe mehr Filme gedreht, es kam sozusagen wie jetzt auch der Film kam dazu. Und im Theater hatte ich eben Rollen bekommen, Möglichkeiten als Protagonist zu arbeiten. Und ich war aber, man muss sich da auch erstmal freispielen, wie man so schön sagt. Mhm. Und man geht manchmal auf die Bühne mit großen Ambitionen und man nimmt sich sehr, sehr viel vor und man möchte gerne zeigen, warum man jetzt und was man alles kann und wie stark man in das Gefühl geht. Und jetzt habe ich diesen Drang gar nicht mehr, sondern ich versuche mich fließen zu lassen. Und ich versuche vor allen Dingen bei Hamlet, weil ich so oft gespielt habe, versuche ich zu schauen, was gibt es vielleicht noch, was ich noch nicht entdeckt habe. Und setze mich dem aus und begebe mich vielleicht mehr in Gefahr, als ich es vor 14 Jahren auf der Bühne mir zugetraut hätte.
Wann hast du das letzte Mal den Hamlet gespielt auf der Bühne?
Das war jetzt vor 2 Wochen.
Sogar 2 Wochen. Dann hast du den kompletten Text natürlich drauf. Was ist das Erste, was du in deinem Leben auswendig gelernt hast, das du heute noch kannst?
Oh.
Und wenn es nur ein Gedicht ist?
Leider vergesse ich, so, wenn ich das nicht mehr brauche, ist das sofort. Also ich weiß, dass ich damals in der DDR beim Rezitatorenwettstreit mitgemacht habe. Zweimal. Ich habe auch zweimal den ersten Preis gemacht, sage ich hier ganz stolz. Man kann es nicht mehr nachweisen, weil die Urkunden nicht mehr existieren. Ich kann also erzählen, was ich möchte. Ich hatte aber eine Lehrerin, die eben entdeckt hat, dass ich sehr gut im Gedichte rezitieren bin oder dass ich da so eine Lust habe. Und es gab das schöne Gedicht von Niemand dem Unfugsgeist. Und sozusagen, also es ist ein Kindergedicht, wo eben die Kinder immer sagen, das war ich nicht, das war niemand. Das war der Unfugsgeist sozusagen. Ich kann es leider jetzt nicht auswendig. Ich gucke es mir fürs nächste Mal an.
Okay, das ist ganz gut. Ich habe damals einfach nur aus Interesse, weil ich A, mich für Englisch interessierte, ich fand Shakespeare auch irgendwie so ganz cool. Und wir reden wirklich von Schule, 10. Klasse oder 11. Klasse. Und ich habe diesen Hamlet-Monolog damals auswendig gelernt und habe ihn mir dann, als die Mutter meines besten Freundes verstorben ist. Und es war für mich das erste Mal, dass jemand aus meinem Umfeld gestorben ist. Es hat mich komplett geworfen. Und ich saß in der ersten Reihe der Kirche und habe ungefähr 15 bis 20 Mal diesen kompletten Monolog vor mir aufgesagt, damit ich nicht in Tränen ausbreche oder nicht in noch mehr Tränen.
Ja,
man will dann ja immer zurückhalten.
Und
das führt dazu, dass ich den bis heute, kann ich diesen englischen Monolog, auch wenn ich ihn, das finde ich interessant, auch wenn ich ihn 5 Jahre nicht gemacht habe. Mhm. Ich habe ihn eigentlich seit 5 Jahren nicht gemacht und trotzdem ist er da. Der geht nicht mehr weg. Mhm. Während andere Gedichte, die ich auswendig lerne, einfach nur aus Interesse,
Ja.
Die muss ich alle 3-4 Monate auffrischen, über Jahre. Ansonsten gehen die weg. Hm. Aber nicht dieser Monolog.
Ja. Aber du hast dann natürlich eine emotionale Verbindung jetzt. Ja. Und deswegen bist du vielleicht auch, wenn du den Monolog auf der Bühne hörst, vielleicht auch ein bisschen kritischer und guckst, was machst du mit dem Text, der dir so viel bedeutet. Also,
ja. Ja. Rafe, what are you doing? What the hell?
What the hell
is that? Wie war es für dich, zum ersten Mal auf Englisch zu drehen?
Ich habe ja schon mal auf Englisch gedreht bei White Lotus. Im letzten Jahr habe ich...
Das war das erste Mal, ne?
Das war,
White Lotus.
White Lotus war eigentlich das erste Mal so richtig auf Englisch.
Aber du durftest halt einen Deutschen spielen.
Einen Deutschen
spielen. Und deswegen ist das ja easy.
Genau. Und zuletzt habe ich einen Film gedreht, also vor dem Indien-Film letzten Jahr, einen Film über Dostojewski, wie er den Idioten schreibt in Baden-Baden, und ich spiele seinen Widersacher Turgenev, und der Film heißt The Idiots, und der soll jetzt irgendwann in diesem Jahr erscheinen, und da wurde gesagt, wir lernen nicht russische Akzente im Englischen, sondern wir nehmen unsere eigenen Akzente, um das ein bisschen artifizieller oder besser gesagt als Kunstgriff zu machen, weil Amy Lou Wood, die bei White Lotus ja auch großartig war, spielt dort sozusagen Dostojewskis Frau mit ihrem Manchester-Akzent. Und ich spiele Turgenev, der ja in Deutschland lange gelebt hat und auch die Sprache liebte, mit meinem deutschen Akzenten. Und das ist also wirklich eine sehr wilde Mischung. Ich bin mal sehr gespannt, ob uns das um die Ohren fliegt oder ob das angenommen wird. Ist auf jeden Fall ein absolut crazy Film. Und ich freue mich sehr darauf, den Film im Ganzen zu sehen. Und da habe ich auch längere Passagen gehabt. Bei White Lotus hatte ich ja kurze Dialoge, griffige, die ganz gut funktionierten. Und ja, bei The Idiots war das dann schon mal mehr. Und jetzt die nächste Stufe war jetzt dieser Film in Indien.
Christian, nächsten Freitag bist du auf der Bühne wieder, aber diesmal als Moderator vom Deutschen Filmpreis. Das warst du ja auch letztes Jahr schon. Das war wahrscheinlich auch eine gute Erfahrung für dich.
Es hat Spaß gemacht.
Es ist ja ein Riesending.
Ja.
Was waren für dich die großen Herausforderungen an dem Abend als Moderator?
Also die größte Herausforderung war der Moment, als wir hinter der Bühne die Nachricht bekamen, dass Margot Friedländer gestorben ist. Und wir Texte vorbereitet haben, dass wir das in den Teil, wo die Verstorbenen geehrt werden, des letzten Jahres mit integrieren. Und ich noch abmoderiere. Und dann hat Igor Levit das ja mitbekommen, und der hat ja nun wirklich noch einen viel persönlicheren Bezug zu Margot Friedländer gehabt und hat dann...
Weil er sie kannte.
Und er hat das dann genommen in seiner Laudatio und fing dann an, und da kippte der Abend plötzlich in eine andere Richtung, die du nicht planen konntest. Mhm. Und wir wussten lange nicht, weil Igor war so voller Emotionen, wir wussten lange nicht, wie gehen wir damit um, wie fangen wir das wieder auf? Kann er die Kategorie beste Filmmusik überhaupt, möchte er das überhaupt noch jetzt? Weil er sagte gleich am Anfang, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt weitermachen können. Und alle waren an Alarmbereitschaft. Und das ist eine völlig neue Situation für mich gewesen, weil es war alles vorher geplant, es war geprobt. Und ich mochte es, dass es eine Struktur gibt mit meiner Band. Wir waren gut vorbereitet. Und plötzlich kippte der Abend und du musstest reagieren. Und ich hatte immer im Ohr den Regisseur, der sagte, hilf ihm, hilf ihm. Und ich merkte aber, ich gehe jetzt nicht raus. Und weil er möchte jetzt diesen Moment und er braucht diesen Moment. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, dass ich spontan nach der Verleihung auf die Bühne gehe und mich nochmal bei ihm bedanke für diese wunderbaren Worte, die er gefunden hat. Ja. Wirklich Wahnsinn, was er da improvisiert hat sozusagen und wie er gesprochen hat. Und das war dann aber auch eine Situation, wo noch die Preisträgerin da stand. Wir niemanden hatte, der die Preisträgerin nach unten geleitet hat. Dann rief noch jemand aus dem Publikum, da steht noch eine Preisträgerin. Also es war plötzlich wie im Theater. So. Es war wirklich... Und da merkte ich, oh Gott, was hast du dich hier bloß eingelassen, und du musst den Abend irgendwie zusammenhalten. Und da habe ich so gemerkt, also das war schon eine besondere Situation, damit umzugehen und die auch zu merken, du bist hier, du kannst dich vorbereiten, aber du bist verantwortlich, den Abend zusammenzuhalten. Und wenn etwas passiert, und es kann immer etwas passieren, politisch, wie wir es bei der Berlinale gesehen haben, oder eben emotional oder also darauf musst du vorbereitet sein. Und ja, also ich bin gerne spontan, ich improvisiere auch gerne. Nur ist Moderator sein jetzt nicht das, was meine tägliche Arbeit ist. Und ich möchte auch neben Moderator jetzt nicht spielen, aber möchte da bei mir bleiben. Und da merke ich, das war auf jeden Fall ein krasser Moment.
Vielleicht wird es ja dieses Jahr ruhiger. Also ein bisschen. Also.
Auch hier klopfe ich auf den Holztisch. Also ich glaube, man weiß nie, was passiert. Und das ist auch gut so, weil meistens sind die Sachen, die schiefgehen oder wenn etwas, die sind natürlich spannend. Weil so eine Preisverleihung, machen wir uns nichts vor, es gibt meiner Meinung nach auch viel zu viele Preisverleihungen. Man hat das Gefühl, man kriegt für alles irgendwie jetzt einen Preis hinterhergeworfen. Und diese... Die Dramaturgie einer Preisverleihung ist natürlich nur schwer aufzubrechen, hat so gewisse Gesetzmäßigkeiten, auch die, die wir erwarten. Also man möchte das auch eigentlich. Man möchte auch dieses gewisse Maß an Länge, die es auch manchmal dazu braucht, dass irgendwas, das. Aber wir leben natürlich in jetzt schnelleren Zeiten und man hat das Gefühl, vielleicht müsste man das eigentlich grundlegend, aber man möchte auch gerne alle würdigen. Also es ist spannend.
Okay, was kommt im Opening? Was hast du dir für dein Opening zurechtgelegt?
Ich möchte natürlich noch nicht zu viel verraten, aber wir haben wieder einen Song komponiert und wir haben diesmal uns inspirieren lassen von dem gesamten Filmjahrgang, also von den gesamten nominierten Filmen. Die werden Teile dieser Lyrics sein. Und ich habe mir eben vorgenommen, an diesem Abend diesmal nicht alles alleine zu machen, sondern mir immer wieder Gäste einzuladen, wenn ich denn mal einen kleinen Show-Act mache, die natürlich wohl dosiert sind, so dass man eigentlich, weil mir ist so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern mir ist gerade, wie wir haben vorhin über Magdeburg gesprochen, über die Wahlen, über die Stimmung im Land, all sowas ist natürlich, mir ist wichtig, das Miteinander zu betonen und das ist, glaube ich, so etwas, so eine Überschrift, die ich für mich auch für den Filmpreis sehe. Ich werde direkt danach mit dem Probenbeginn für ein neues Theaterstück hier in Dresden, die Sonette von Shakespeare und auch da ist für mich konzeptionell das Miteinander. Ich habe das Gefühl, ich möchte gerne die Menschen wieder dazu führen oder dazu bringen, an das Miteinander zu glauben. Denn das macht uns stark und das lässt uns diese komplizierten Zeiten, glaube ich, gut überstehen.
Bestes Konzept ever zurzeit. Miteinander. Ja, gerade diejenigen, die natürlich so eher auf der guten Seite stehen und für die guten Sachen in der Welt und wie es eigentlich sein müsste stehen, gerade die haben natürlich ein unglaubliches Trennungspotenzial, indem sie natürlich auch mit dieser Schwarz-Weiß-Denke natürlich alles andere kategorisch niedermachen oder auch canceln. Auch wenn man weiß, ihr habt recht, nur so kann man das Klima retten. Aber es steht nie der Gedanke des Miteinanders im Grund. Der Spaltung. Und deswegen, ich finde, das ist das beste Konzept, das man haben kann in diesen Zeiten. Miteinander.
Ja, absolut.
Das ist gut.
Absolut.
Ich finde das auch nicht so ein leeres Konzept. Das ist auch nicht so ein, so eine Kopfgeburt, wie manche Theater so die ganze Spielzeit unter ein Motto stellen. Und du denkst, okay, aber wie willst du diese ganzen Stücke wirklich organisch unter dieses Motto stellen? Das ist eine Kopfgeburt, das versteht auch keiner.
Ja.
Aber Miteinander ist das Gebot der Stunde.
Ist das Gebot der Stunde und ist auch wirklich etwas, was du merkst es ja selber, also schon im kleinen Kreis, selbst wenn ich mit meiner Schwester, meiner Nichte unterwegs bin, es gibt einem so viel Kraft, so viel Power und wir müssen auch nicht immer alles alleine schaffen und ich, wir müssen zurückkehren zum Wir und ich glaube ich finde es toll, dass du das auch so siehst und ich glaube, dass das, und das ist für mich so die Überschrift des Abends und das, überhaupt für mich das Jahr. Irgendwie, ich möchte den Leuten keine Wahlempfehlungen geben oder sonst was, sondern ich möchte ihnen einfach sagen, denkt gemeinsam.
Ja. Wir gehen mal ein paar der Nominierten durch.
Ja.
Du hast ja auch Bezug zu Filmen, du hast Bezug zu einigen der DarstellerInnen.
Ja.
Natürlich, also der Film, der große Favorit ist, ist In die Sonne schauen.
Ja,
hast du ihn zu diesem Zeitpunkt schon gesehen?
Ja.
Du hast ihn auch schon gesehen.
Und ich habe eigentlich fast alle Filme gesehen, die jetzt nominiert sind. Ja.
Ich fand es nämlich so ganz interessant, da hieß es nämlich, die Kritiker schwankten zwischen Meisterwerk und anstrengend langsam.
Anstrengend langsam, ja. Wir sind die Langsamkeit nicht mehr gewöhnt, aber manchmal ist auch das lohnenswert.
Dann haben wir 22 Bahnen.
Ja.
Der Film nach dem sehr, sehr erfolgreichen Roman. Wir wissen, Luna Wedel hat sich körperlich extrem darauf vorbereitet, gerade auf diese Szenen im Schwimmbecken, Schwimmtechnik, Körpersprache im Wasser. Der Sport sollte nicht gespielt sein, sondern ernsthaft.
Ja.
An welche deiner Rollen erinnert dich diese Art der Vorbereitung am allerersten?
Also ich habe ja für viele, also sofort muss ich daran denken, als ich 14 Kilo abnahm für den Film Ende der Schonzeit. Mich hat aber die Vorbereitung für die Dasslers zum Beispiel sehr, die war zum Beispiel sportmäßig sehr intensiv, weil das waren ja zwei Sportskanonen, die beiden.
Und du warst Adi?
Ich war Adi Dassler und und da habe ich sehr viel trainiert mit meinem Trainer. Damals hatte ich einen Personal Trainer an meiner Seite. Ja. Und ich weiß noch, wie ich mir kurz vor Drehbeginn einen derartigen, ich habe irgendwas ist gerissen oder irgendwas, also ich hatte einen, ich konnte dann diese Laufszenen, für die ich so lange trainiert habe, nicht komplett selber laufen. Und das, ich war so frustriert. Es kam ein persönlicher Masseur ans Set, der mich immer wieder vorher versucht hat, sportmäßig frei zu massieren. Aber ich habe übersäuert, glaube ich, die Muskeln. Und daran muss ich denken, genau. Aber ich finde diesen Film vor allen Dingen auch berührend. Also ich finde Luna und auch ihre kleine Kollegin und auch Laura Tonke, die spielen das so fantastisch, auch Jannis, die spielen das wirklich ganz, 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 ganz großartig und diese Mischung aus diesem, ich will unter Wasser sein, ich will versuchen, die Welt zu vergessen und ich brauche das, ob es regnet oder nicht und dann hast du aber dieses Familiendrama, wo du merkst, was eben kein Happy End hat, sondern was eben auch gerade diese tückische Krankheit des Alkoholismus so fast dokumentarisch erzählt. Also das fand ich das fand ich schon sehr berührend. So.
Wie viele Romis hast du zu Hause stehen?
Gar keine.
Du hast noch gar keine?
Nee.
Ah, ist klar. Ich war mir nämlich nicht ganz sicher. Ich musste nur dran denken, als du gerade Laura Tonke erwähntest.
Du meinst Lolas aber jetzt.
Ich meine Lolas. Ja, Lolas. Die Romis sind ja in Österreich.
Romis sind Österreich,
lustig,
genau. Ich habe weder Romi noch Lola noch Oscar.
Nicht die Romi, die Lola, weil ich natürlich. Denn das war so lustig. Godehard Giese erzählte neulich über die Dreharbeiten von Sad Jokes. Da spielt er diesen Filmproduzenten und es stehen hinten zwei Lolas bei ihm im Regal. Ja. Und der sie eigentlich mitbringen sollte, hatte sie irgendwie vergessen. Und dann wurde Gude hat gefragt, wen kennst denn du mit Lolas? Und er, ja, ich kenne Laura Tonke. Und dann hat Laura Tonke gesagt, ja, kommt nach Hause und ich bin gerade nicht da, aber holt euch die Lolas ab. Und das sind dann ihre Lolas, die hinten im Regal sind.
Fantastisch. Die sie, glaube ich, auch in einem Jahr beide gewonnen hat. Hat sie nicht zwei Lolas?
Ich weiß nicht, mit Preisen ist ganz schlecht immer.
Ich glaube, sie hat einmal sogar Doppelsieg gehabt. Nebenrolle und Hauptrolle.
Ach Gott.
Ja.
Krasses Jahr.
Krasses Jahr.
Danach kann es ja nur noch bergab gehen eigentlich.
Und sie sagte jetzt in dem Interview, sie freut sich auf die dritte, Laura. Es ist jetzt Zeit, also meinte sie natürlich mit ihrem wirklich großartigen Humor, weil es muss eine dritte sein. So. Ja.
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke nach dem Roman aus der Reihe von Joachim Meyerhoff. Es ist ein Zitat aus Die Leiden des jungen Werther, dieser Satz.
Ja.
Ach, diese Lücke, ich wusste es vorher nämlich gar nicht. Hab ihn aber auch nie gelesen. Habt ihr ihn gelesen in der DDR damals?
Nee.
Den Werther?
Nee,
auch nicht, ne? Was hast du in der DDR gelesen in der Schule, was dich aber auch beeindruckt hat und was dir vielleicht auch sogar gefallen hat?
Die Wende kam ja dann, als ich 11 war. Deswegen war noch nicht so viel.
Klar. Du hast recht, das war danach schon.
Aber vielleicht sehe ich heute auch älter aus, als ich...
Nein, ich habe dich einfach älter gemacht. Nein, wir haben Raum und Zeit verloren.
Wir haben Raum und Zeit. Wir waren noch bei In die Sonne schauen, genau. Wir waren noch in Raum und Zeit verloren, genau. Ja, dieser Film ist auch so ein Lieblingsfilm von mir in diesem Jahrgang, muss ich wirklich sagen. Weil ich da sehr gut andocken konnte und weil ich auch gemerkt habe, dass das ein sehr persönlicher Film für Simon Verhoeven war und für Senta Berger nach dem Verlust ihres Mannes und von Simons Vater. Und
und er ist kurz vorher nämlich verstorben.
Ja, und du spürst das in manchen Szenen so stark, dass dir das fast die Kehle... Weil es wird ja als Komödie, als Tragikomödie beschrieben und es hat ja wirklich auch sehr lustige Momente, aber ich habe... es flossen Tränen bei diesem Film. Und das war schon als besonders erzählt. Und ich freue mich riesig, dass er unter den nominierten Filmen ist, weil das keine Selbstverständlichkeit ist für einen, sage ich jetzt mal, unterhaltsamen Film, es in die Top 6 zu schaffen.
Sag mal einen Satz kurz, worum es geht.
Es geht
im Mittelpunkt steht
im Mittelpunkt steht ein junger Schauspielschüler, also ein junger Joachim sozusagen, der gerne auf die Schauspielschule möchte und seinen Bruder verloren hat und eigentlich diesen Verlust des Bruders noch nicht überwunden hat. Und er wird überraschenderweise in der Schauspielschule in München an der Otto-Falkenberg-Schule aufgenommen und kommt dann bei seinen beiden Großeltern unter, die eben ein wirklich sehr künstlerisches, exzentrisches Leben führen, auch sehr gerne ein Schnäpschen trinken und die wirklich ein wunderbares Paar sind, die ihm in dieser Zeit auch helfen, nicht nur an diesem Beruf dran zu bleiben, sondern auch diese Zeit der Verarbeitung des Todes seines Bruders ja, zu verarbeiten. So.
Und Senta Berger bekommt vielleicht ja doch noch auch nochmal eine Lola.
Sie ist nominiert.
Das Lebenswerk hatte sie schon, aber sie ist jetzt auch nominiert und hat wirklich nach dem Tod ihres Mannes diese Rolle gespielt. Also
das und so großartig, so berührend, so fein. Also ich drücke ihr alle Daumen.
Was für eine Weihnachtsfeier hat Joachim Meyerhoff wohl mit seinem Jahrgang
das
damals organisiert?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Hat er das geschrieben in einem dieser Romane?
Das habe ich leider noch nicht gelesen, aber vielleicht ist es in irgendeinem Roman drin. Aber ja, es wäre sehr interessant zu wissen, wie seine Weihnachtsfeier. Jede Klasse sagt er über die Weihnachtsfeier, die sie ausgerichtet haben, das war die beste.
So gehört sich das auch.
So gehört sich das auch,
ja. Ja. Und Bruno Alexander, der auch nominiert ist als bester Hauptdarsteller, der bekam...
Der das ganz toll spielt.
Okay, und der bekam die Rolle aber nur, weil der Sohn von Simon Pfeiffen den vorgeschlagen hat.
Wirklich?
Ja, der kannte den aus Discounter.
Ja, ja.
Das ist so ein Comedy-Format, oder?
Das ist so ein Impro, teilweise mit Impros, sehr dynamisch. Und ja, ein toller Typ. Und er spielt das so toll. Also ich war wirklich, er kniet sich da rein und er hat ja keine Schauspielschule besucht und hat sozusagen durch den Film eigentlich im Grunde genommen auch so ein bisschen Schauspielunterricht wie durch die Rolle bekommen. Aber wie er sich da reinkniet und das ist ganz, ganz toll.
Aber lustig, der Sohn David hat vorgeschlagen, gesagt, Papa, hier guck dir den an, der ist aus Discounter, ich bin Fan, der ist richtig cool.
Ist doch toll.
Angeblich haben sie niemand anderen überhaupt noch danach gecastet. Mhm. Vielleicht ist es ein Mythos, vielleicht auch nicht.
Du weißt doch, wie das im Filmgeschäft
Natürlich.
Sind. Ne? Geschichten
ja,
eine sind gut, wichtig.
Ja, vor allem eine gute Geschichte muss auch gar nicht wahr sein.
Richtig.
Also es gibt irgendeinen so einen schönen Satz. Denn wir wollen ja immer, dass Geschichten wahr sind und authentisch sind.
Ja.
Auch wenn sie das Gleiche bewirken. Und am Ende versteht man, eine Geschichte muss einfach nur gut sein.
Ja, absolut.
Und du hast auch deine Band wieder mit dabei. Das macht es ein bisschen heimisch, oder?
Das macht es heimisch.
Du bist nicht alleine in die Woods of Burnham.
Nicht allein. Wir bringen diesmal auch als Überraschungsgast, aber wir haben noch ein sechstes Mitglied. Karl Helbig wird Saxophon spielen. Okay. Er wird diesmal zusätzlich dabei sein und sozusagen noch eine andere Farbe mit reinbringen, damit das nicht wie die Wiederholung des letzten Jahres aussieht.
Ja. Die hast du ja gerne dabei, deine Jungs, die auch alle so normallos sind und Familienväter.
Ja.
Ne, das
ist
so Touch Earth mit denen. Die hast du auch gerne bei den Theaterprojekten dabei, ob in Dresden oder auch in Düsseldorf. Und ihr versucht ja mit Hilfe dieser Songs oder auch du ganz bewusst so ein bisschen das Innenleben der Figuren auszuloten. Ganz ehrlich, Christian, du willst eigentlich lieber Musicals singen.
Nee. Es gibt tolle Musicals, aber ich glaube, ich suche dann immer noch, ich war auch wahnsinnig gerne Statist in Musicals. Ich habe wirklich von Evita, Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Show in Musicals mitgemacht. Ich habe selber.
Wo denn?
In Magdeburg,
am Theater.
Es gab ein Rockmusical mit uns Jugendlichen in Magdeburg, mit erwachsenen Schauspielern und Jugendlichen. Die Fabrik, es war ein Riesenerfolg in Magdeburg damals. Und ich mochte das immer, wenn dann gesungen wurde und Schauspiel und Musik sich getroffen haben. Ich drehe nächstes Jahr einen Film über Klaus Nomi, wo auch die Band mit beteiligt ist, mit dem tollen Regisseur Markus Schleinzer, der gerade mit dem Film Rose erfolgreich im Kino läuft, mit der Ausnahmeschauspielerin Sandra Hüller, muss man ja nicht nur sagen, sondern es ist einfach so. Und
bist du da, Klaus Nomi in dem Film?
Genau, und in dem Film bin ich Klaus Nomi und darf dort sozusagen nicht nur spielen, sondern eben auch singen und habe dafür jetzt gerade auch Gesangsunterricht bei einem Countertenor, um eben das auch klassisch singen zu können, was Klaus Nomi gesungen hat. Und wenn sich diese Welten mischen, dann ist das toll. Es wird da auch Musical-Elemente geben, aber es ist eben nochmal so ein bisschen weniger. Es gibt ja so manchmal so Musicals, die mir dann ein bisschen zu kitschig oder gefühlig sind. So. Aber es gibt tolle amerikanische, gerade die früheren Musicals. West Side Story ist zum Beispiel fantastische Musik. Unglaublich, Ja, also, du,
ja, ja. Also man, mittlerweile weiß man aber auch, wenn man den Friedel möchte, dann muss man ihn singen lassen. Weißt du, in also du durftest ja zumindest auch ganz kurz einmal singen als Fabian in The White Lotus,
ja
der Streaming-Serie, wo du ja den diesen also Manager
kurz,
spielst.
Muss man dazu sagen.
Bitte? Also sehr kurz.
Es war eine Entscheidung, die im letzten Moment getroffen wurde, das so stark zu kürzen. Es gab danach noch eine Geschichte, die weiterging, die dann aber dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, weil es einfach Zeitprobleme gab. Es gab einige Geschichten und dadurch, dass ich jetzt da nur so ein Seitencharakter war, bin ich der Erste gewesen, der da, und da ist leider der schöne Song, der immer noch wartet auf seine Veröffentlichung.
Der heißt Heimat.
Heimat. Genau, Heimat. Und ist ein Song, wo wir über Magdeburg geredet haben. Ich habe ihn in Magdeburg komponiert und habe eben darüber nachgedacht, wie diese Erinnerungen und auch die Geräusche waren, die nicht mehr sind und wie das einen mit der Heimat verbindet, mit der man jetzt aber, wenn man jetzt ins Magdeburg zurückkommt, das Jetztzeit, ein bisschen in einem anderen Verhältnis steht zu seiner. Und diese Diskrepanz behandelt dieser Song so.
Den singst du ganz kurz und dann so ein bisschen im Hintergrund noch.
Genau.
Ja. Genau. Kann man den aber irgendwo hören mittlerweile?
Die Rechte liegen leider bei HBO und es, deswegen ist es ein bisschen schwierig, diesen Song überhaupt zu veröffentlichen oder etwas anderes damit zu machen.
Ach Gott.
Aber ja.
Also du bist bezahlt worden auch für den Song?
Leider nicht in der Höhe, wie es mir zustehen würde, nachdem der Song so gekürzt wurde und jetzt im Archiv ist erstmal, ja.
Oh Gott, wie schade. Naja, du bist auf jeden Fall Fabian.
Nein, aber ich habe das gerne gemacht und es war auch toll mit Mike White, der die Idee hatte dazu und der den Song auch liebte und auch den Charakter liebte. Aber es ist halt manchmal Politik auch, wie lange darf eine Folge sein und was ist dann wirklich wichtig, was erzählt werden muss. Und das ist dann halt so.
Ja. Dieser Fabian, dieser Manager des Luxusressorts da auf Thailand, ja, der klingt so auch wirklich so ein bisschen nach dir, weil er alle nervt mit seinem Musikertraum, weißt du, und er fängt an Songs zu schreiben und Klavier zu spielen und so. Es klingt eigentlich nach deiner Idee, finde ich.
Nein, es war wirklich lustig, weil wir hatten ein Vorgespräch zu der Figur und das war gar nicht angelegt im Urskript.
Okay, ja.
Und dann hatte ich mit Mike, er wollte mich kennenlernen und es ist immer so, wenn er weiß, wer das spielt, dass er die Rolle ausbaut. Und ich habe dann auch so erzählt, ich finde das so lustig, weil der so die Chefin so bewundert und die singt ja dort. Und dann hat er so angedockt und dann fand er das, und dann haben wir beide so gedacht, das wäre doch lustig, wenn der auch diesen Traum hat und das ist irgendwie so, aber er ist eigentlich überhaupt nicht, er ist aber nicht der Typ dafür oder wie auch immer. Und er nervt die Leute damit, weil das ja auch oftmals, ich kann auch singen sozusagen, das kann ja auch nervend sein. Und es ist auch, ich muss immer dazu sagen, weder bei Hamlet noch bei anderen Sachen war das im ersten Sinne meine Idee, da zu singen. Das ist eben so, die Leute sagen, das ist eine gute Kombi und die passt irgendwie.
Klar.
Und ich wehre mich halt nicht genug wahrscheinlich dagegen. Aber auch, warum sollte ich auch? Ja.
Ja.
Ich hoffe nur, dass ich da nicht nerve, Christian. Das musst du mir dann sagen.
Nein, das
du musst dann mich anrufen und sagen, Christian, jetzt reicht.
Es ist eine Filmrolle. Ich ging ja zurück in deine Kindheit in Magdeburg, wo du gesagt hast, ich habe viele genervt.
Absolut.
Verstehst du? Deswegen kam ich nur drauf.
Recht. Absolut.
Nachdem du vorhin den Müll erwähnt hattest, den du in Indien teilweise auch gesehen hast auf der Straße, wie war denn das in Thailand? Ihr wart, glaube ich, auf Koh Samui, habt da gedreht. Denn eine Freundin von mir war vor kurzem erst da, die war schockiert, denn ich glaube, spätestens seit Corona ist da fast alles zugemüllt und morgens wird gleich das Plastik verbrannt und so. Hast du das auch gesehen?
Es war schlimm in Thailand, aber auch in Indien war es noch schlimmer. Das muss man leider so sagen. Aber in Thailand ist auch so, wenn du am Strand warst, es wurden ständig Plastiksachen angespült und das ist wirklich, es ist so traurig, weil diese Traumstände, diese wunderschöne Natur. Und die Menschen haben da, ich hoffe, dass sie, also in Indien haben sie gar kein Gefühl dafür. Da sind Menschen, stehen vor dir, öffnen eine Chipstüte und werfen die Tüte auf den Boden, vor dir auf die Straße. Und du denkst so, wie kannst du, da ist ein Mülleimer. Es ist irgendwie so, es ist irgendwie, ja, das Bewusstsein, was man eigentlich damit anrichtet, das ist irgendwie noch nicht so richtig.
Mhm.
Es gibt dort aber auch in Indien, ich habe das gleich gegoogelt, und es gibt da ganz viele Unternehmen, es gibt jetzt auch Werbung, auch die Leute werden sozusagen inspiriert, darüber nachzudenken, nachhaltiger zu sein und auch, dass sich dann umdenken. Aber ich glaube, bei den vielen Menschen dauert es, glaube ich, noch ein bisschen, bis das Umdenken wirklich stattfindet.
Ja. Du bist immer wieder mit der Band wieder gerade am Proben, ne, für den Deutschen Filmpreis. Ihr habt doch vorhin gerade noch so ein kleines bisschen geprobt. Hör mal, bei welcher Band würdest du gerne mal im Vorprogramm spielen? Mit den Woods of Burnham?
Also auf jeden Fall bei Radiohead.
Du bist ein Radiohead.
Ich bin Radiohead-Fan, ja.
Ich habe hab nie den Einstieg in Radiohead gefunden. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, Radiohead.
Ja.
Ich habe noch nicht einen Einstieg gefunden.
Ja. Ich habe ihn zum Glück gefunden.
Ja.
Und der war auch eher zufällig.
Ja.
Und eher ungewöhnlich und wurde dann intensiviert, als sie damals ein Album rausbrachten, wo sie gesagt haben, ihr dürft entscheiden, wie viel das kostet. Ihr könnt es kostenlos haben oder ihr könnt uns was dafür bezahlen. Das war so auch eine Aktion, die sie damals für das Album In Rainbows gemacht haben.
Und ich habe
In Rainbows. Mhm. Und ich habe es bezahlt wie ein normales Album, habe es mir gekauft. Und habe es hoch und runter gehört und dann habe ich den ganzen Backkatalog und hatte vorher schon Radiohead geliebt, aber nie so richtig intensiv. Aber das Album war so eine Initialzündung, so in Love zu sein. Und ich habe ja den Tom York einmal ganz kurz kennenlernen dürfen.
Den Sänger, den Chef?
Den Sänger.
Wo war das?
Das war bei der Premiere von Zone of Interest in London. Und danach stand er da und ich habe mir allen Mut zusammengenommen, den ich bei Bill nicht hatte, um ihn anzusprechen. Dann haben wir über die Arbeit, er hat ja auch mit Jonathan Glazer gearbeitet und dann haben wir darüber gesprochen. Er hat mir Fragen gestellt, wie wir gedreht haben und so. Und dann habe ich versucht, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ihn jetzt nicht zu nerven und habe mich bedankt. Und das war wirklich, da war ich so nervös. Und das war wirklich toll.
Aber als Hauptdarsteller des Films, der da gerade präsentiert wird, kann man auch die Queen ansprechen, wenn es sie noch gegeben hätte.
Ich dachte mir, das
hätte,
ist die Chance, du? Weil also. Wenn ich jetzt nur irgendein Gast wäre. Aber selbst er ist ja da auch nett und polite, also er wird da jetzt auch nicht sagen.
Drei Songs, mit denen wir einsteigen.
Kriegst du einsteigen für Radiohead?
Für Radiohead. Ja. Das will ich nämlich gleich machen. Wenn wir fertig sind, höre ich mir diese drei Songs an.
Weird Fishes.
Lustiger Titel. Ja. Ich weiß, das ist ganz gemein. Man sieht ja den Wald vor Bäumen nicht.
Ja, ist eine gemeine Frage. Aber
du bist so konzentriert, dass du natürlich zwei Songs hast.
Ja.
Mein Lieblingsband ist zum Beispiel Arcade Fire. Wenn du mich fragen würdest, nenn mir drei Songs von Arcade Fire, mit denen ich einsteige.
Reflektor ist eines meiner absoluten Lieblings.
Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Ja. Reflektor eher so ein bisschen elektronisch. Das ist dein Ding, ne?
Das ist mein Ding. Hm? Reflektor ist, das letzte Album war leider eine Enttäuschung. Ich muss es leider so sagen.
Ich kenne niemanden von den Fans, die dieses Album mochten. Ja. Und da fragst du dich, wie kannst du denn so abstürzen in der Qualität und Originalität dieser Songs?
Ja.
Das letzte Album ist von vorne bis hinten ernüchternd.
Ernüchternd.
Absolut. Das macht einen richtig traurig.
Sie haben vorab einen alten Song, Coffee and Cigarettes, glaube ich, heißt er, haben sie nur in so einer App veröffentlicht. Mhm. Das war genial.
Okay.
Aber das war ein alter Song, den sie nochmal neu aufgenommen haben, den sie bisher, warum auch immer, nicht veröffentlicht haben.
Ja.
Aber Reflektor ist ein Album, das höre ich hoch und runter. Ich liebe das Album. Ich weiß, ist sehr elektronisch. Davor die Alben Neon Bible und so. Ne?
Ja.
Aber wir sind bei Radiohead.
Wir haben Weird Fishes.
Hören. Jetzt, wo ich weiß, dass du Arcade Fire Fan bist, vielleicht gebe ich dir noch irgendeinen Türöffner.
Aber wir nehmen jeden Song.
Wir nehmen jeden Song. Burn the Witch.
Burn the Witch.
Mag ich auch sehr.
Okay.
Obwohl, glaube ich, Burn the Witch ist, und auf jeden Fall musst du von OK Computer, dem Album, Paranoid Android.
Okay. Kurioserweise, ich habe Nick Cave unterwegs mit dem Bassisten, glaube ich, von Radiohead. Ne? Da habe ich den gesehen, nämlich auf der Bühne.
Ja,
ich wusste nicht, wer der ist. Und da dachte ich, das ist der Bassist von Radiohead. Ja,
der Bruder
spielt damit.
Von dem großartigen Johnny Greenwood, der ein fantastischer Filmkomponist auch ist.
Guck mal. Zum Abschluss, ganz kurze Autovervollständigung von dir. Vervollständige spontan folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
mein erstes Kuscheltier.
Wie sah das aus?
Ich wusste, dass du gleich nachfragst.
Sorry, war zu interessant, die Antwort.
Ich habe das sogar noch. Okay. Es ist ein Bär, den habe ich von meinen Großeltern geschenkt bekommen, der zu den Olympischen Spielen 1980 in Moskau als Maskottchen. Das ist ein russischer Bär. Es ist schön. Sehr, sehr hart zum Kuscheln.
Toll. Ja. Der Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist?
Holz.
Holz.
Und zwar, weil ich hinter der Bühne, als ich als Kind das erste Mal Statist war, habe ich diese ganzen Holzsachen, diese ganzen Podeste, die da standen, diesen Geruch, verstaubt, altes Holz, ich rieche das sehr, sehr gerne. Also wenn ich zum Beispiel joggen gehe im Wald und da sind diese frisch gepfählten Baumstämme, es gibt nichts Schöneres. Ja.
Und ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Oh Gott. Ein Eisbecher.
Ein Eisbecher.
Und zwar so ein Plastikeisbecher. In der DDR gab es ja immer so Plastikeisbecher bei Blume. Und wenn man da so löffelt und das war leer, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Geräusch. Oder ein Geräusch, was nicht so schön ist, weil der Becher leer ist. Ja.
Christian, ich danke dir.
Ich danke dir.
Für diese Begegnung. Ja. Es war wieder ein großes Vergnügen. Es war schön, wieder einzutauchen in dein ganzes Leben, in dein Umfeld, in die Projekte. Bis die Tage.
Vielen Dank, Christian. Danke.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
An welche Stadt in Deutschland denkt ihr, wenn ihr an Hip-Hop denkt?
Berlin, Hamburg, Heidelberg
oder Stuttgart?
Genau, Benztown, Stugitown, 0711, Mutterstadt, nennt es wie ihr wollt.
Hi, wir sind Felix
und Sandy und warum ausgerechnet Stuttgart so wichtig für Deutschrap war, erzählen wir euch in unserem Podcast Mutterstadt 0711, Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart.
In jeder Folge treffen wir Stuttgarter Hip-Hop-Legenden wie Max Herre, Afrop und Massive Töne, aber natürlich auch Rap-Größen aus anderen deutschen Städten wie Samy Deluxe, Materia, Jan Delay oder Kool Savas.
Wir schauen zurück in die Zeit, als Stuttgart zur Mutterstadt des Raps wurde, als aus 0711 heraus Hip-Hop-Geschichte geschrieben wurde.
Wir hatten den ersten richtigen Hip-Hop-Club von uns für uns.
Das war Peak 99 für diese Art Rap, für diesen 90s-Rap und dann noch aus Stuttgart.
Das, was da aus Stuttgart kam, war ein anderes Level.
Und wo Freundschaft, Konkurrenz und ein bisschen Wahnsinn die Szene zu dem gemacht hat, was sie heute ist.
Das hat dann natürlich auch wieder andere Städte auf den Plan gerufen, die das vielleicht nicht dauerhaft so haben wollten, dass Stuttgart sozusagen Hip-Hop-Hauptstadt aus Deutschland genannt wird.
Das Album hat schon den Leuten in ganz Deutschland gesagt, alle diese Stuttgarter Jungs, da ist noch mehr. Und so war es dann auch.
Sind nicht die krassesten Gangster, sind nicht die krassesten Schläger, nee, sind irgendwie die crazy kreativen Typen.
Im Podcast bekommt ihr exklusive Einblicke, spannende Stories und jede Menge persönliche Erinnerungen. Unvergessene Tage und Nächte, die zu Legenden wurden.
Und Momente, in denen ganz Rap-Deutschland nach Stuttgart geschaut hat.
Fakt ist, sie haben es als Erste gemacht, sie haben es am allerbesten gemacht und sie haben das auch immer auf eine coole Art und Weise gemacht.
Das macht Stuttgart auch für mich zur Mutterstadt von Hip-Hop.
Mutterstadt 0711, Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart, hört ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.